Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit Zeit für eine neue Ausgabe der Plattform. Hier heute Nachmittag sprechen wir über ein Thema, es könnte fast auch in der Wissensstrahlung laufen. Wir sprechen nämlich heute über Astronomie, wir sprechen über den Verein Volkssternwarte Laupheim und über das Planetarium Laupheim. Somit über ein ganz spannendes Thema, nämlich über alles das, was es dort zu sehen gibt, über die Projekte, die dort gemacht werden. Spannende Themen, die ich schon mal vorausschicken kann. Und meine Studiogäste sind vom Team des Planetariums bzw. von der Volkssternwarte Laupheim e.V. Zum einen der Michael Bischoff. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, Michael. Und außerdem ist mitgekommen in der Funktion, in der Nachfolge, mit der Projektverantwortung für, die schönen, wie soll man sagen, spannenden Visualisierung, der Steven Rohrisch. Steven, auch dir ein herzliches Jahr. Hallo.
Und willkommen Hallo hier und in der, vielen Dank für die Einladung.
Willkommen hier an der Plattform heute Nachmittag. Es ist schön, dass ihr da seid und wir eine Stunde lang über eure Aktivitäten im Planetarium, im Verein sprechen können. Und ich mache es immer so, dass wir vorweg mit den Gästen eine ganz kurze so eine Vorstellrunde machen. Vielleicht machen wir doch einfach mit euch beiden das genauso, dass ihr ganz kurz ein bisschen was zu euch sagt, wer ihr seid, woher kommt, vielleicht wie lange ihr bei der Astronomie seid, wie ihr dazugekommen seid. Einfach so in Kürze, so ein kleiner Steckbrief, damit die Hörer wissen, aha, das seid ihr. Und dann wissen die schon mal ein klein bisschen mehr über euch, denn wahrscheinlich, du warst schon mal vor vielen Jahren da, aber das ist zu lange her, kann man sich da nicht mehr so erinnern. Michael, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also ich bin Michael Bischoff, 42 Jahre alt, ein fast schon astronomisches Alter, beziehungsweise die Science-Fiction-Freaks mögen ja diese Zahl. Ich bin gebürtiger Laupheimer, wohne aber inzwischen in Senden, bin verheiratet, habe ein Kind und seit meinem, ich glaube, 12. Lebensjahr Mitglied in der Volkssternwarte in Laupheim. Und so ab 18 war ich dann in der Planetariumsproduktion aktiv und habe die letzten 10 Jahre die Produktion verantwortet und letztes Jahr das Amt an meinen nachfolgenden Steven abgegeben und bin da in das Amt des Vorstands für Volksbildung gewechselt.
Also das ist der Verein, den ich gerade angesprochen habe. Das heißt, der Verein ist sozusagen der Trägerverein und die Institution, die dann auch das Planetarium betreibt und zu der ihr alle gehört.
Genau.
Und für alle, die auch schon mal häufiger Plattform gehört haben, für euch war auch kürzlich die Jugendgruppe da, die gehören dann genauso auch zum Verein.
Ja, das stimmt, ja. Und wenn man mit 12 Jahren, wie ich, in den Verein kommt, dann landet man da erstmal in der Jugendgruppe. Das heißt, ich war 4 Jahre in der Jugendgruppe und hat dann auch danach so ein bisschen die Jugendgruppe geleitet. Und ja, das ist so mein Werdegang.
Steven, dann kommen wir zu dir.
Ich bin der Steven Rohrisch, ich bin 25 Jahre alt und inzwischen auch schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, es sind 6. Ich bin 2014 dazugekommen und habe da damit eigentlich sogar die Jugendgruppe übersprungen, weil ich da doch dann auch schon 18 war und selber mit dem Auto damals noch aus Weißenhorn, jetzt aus Ulm herfahren konnte. Damals war für mich leider die Strecke nicht ganz so optimal. Aber trotzdem hat es immer funktioniert und ich bin auch relativ schnell zur Planetariumsproduktion gekommen. Mein Projekt nach dem Abi war eine Show, über die wir nachher auch noch ein bisschen was erzählen werden. Und ich freue mich, dass ich jetzt dann auch die nächsten Jahre weiter da gestaltend tätig sein kann. Ich freue mich auch auf eine ganz tolle Zusammenarbeit da weiter mit Michael.
Vorweg, wir haben im Vorgespräch ja kurz gesprochen, darf man sagen, und ich hätte sonst gefragt, wie lange gibt's denn eigentlich den Verein Volkswerk Sternwarte Laupheim, beziehungsweise das Planetarium schon, und dann haben wir festgestellt, ihr lauft auf ein großes Jubiläum dann hinaus demnächst.
Ja, eigentlich laufen wir dem Jubiläum schon hinterher. Also der Verein ist 1975 gegründet worden und ja, in den 70er Jahren, da hat man so einen Verein dann auch Volkssternwarte genannt. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Und wir hatten eigentlich im Jahr 2020 hätten wir das große Sternwartenjubiläum gehabt. zum einen 30 Jahre Planetarium und 45 Jahre Volkssternwarte Laupheim. Wir hatten da sehr viele Aktionen geplant und ja, dann kam Corona uns dazwischen und wir haben es erst ein bisschen verschoben und inzwischen denke ich, dass wir eher auf das 50-jährige Vereinsjubiläum ein bisschen hinarbeiten und den Geburtstag vom letzten Jahr dann nicht nachholen.
Ja, den heutigen Bau mit dem Planetarium, also den man von außen eben durch die markante Kuppel auch schon von Weitem erkennt und der übrigens hier an der Milchstraße lustigerweise auch angesiedelt ist, von der Straßenadresse, Milchstraße. Wie lange gibt es denn den schon? Oder anders gesagt, dass, wenn man das als Vereinstreff oder Ziel oder eben auch Veranstaltungsort beschreiben kann, wie lange gibt es denn das Gebäude schon? Das ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Gell?
Ja, das Planetarium wurde im Jahr 1990 gebaut, beziehungsweise 1990 eröffnet, wurde dann im Jahr 1997, 98 angebaut. Da kamen dann die Sternwarten dazu. Und seither gibt's eigentlich das Gebäude so in der Form. Wir haben natürlich immer wieder ein bisschen was dran gemacht, aber seit 97 gibt es in dieser Form.
Ist dann in der Aktivität des Vereins das Planetarium eigentlich das Haupt, ja, also mal der Hauptbetrieb oder der Hauptgegenstand, um den man sich kümmert, oder betreibt ihr nebenbei auch noch irgendwie praktische Astronomie, dass ihr auch in die Sterne schaut, mit dem Fernrohr rausgeht, oder ist wirklich euer Fokus zu fast 100% dann auf dem Planetariumsbetrieb, oder sind das verschiedene Gruppen, verschiedene Leute, die verschiedene Themen machen, oder wie ist das bei euch, wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also wir sind ein vielseitiger Verein. Ja, das Planetarium ist ein Teil. Man muss natürlich sagen, das Planetarium hat in normalen Jahren über 30.000 Besucher. Das heißt 700 Vorstellungen, die man machen muss. Das heißt im Schnitt sind das 2 Vorstellungen am Tag. Das bindet natürlich sehr die Ressourcen des Vereins. Deswegen ist schon das Planetarium so die Hauptarbeit. Aber daneben haben wir noch eine sehr aktive Jugendgruppe. Dann haben wir Sternwarten. Wir machen auch öffentliche Sternwartenführungen im Winterhalbjahr nachts und im Sommerhalbjahr dann am Sonntagnachmittag. Da beobachten wir die Sonne. Wir sind ein sehr vielseitiger Verein, aber natürlich das Planetarium nimmt einen Großteil unserer Arbeit ein.
Ihr macht das ja alles im Wesentlichen auch als Ehrenamtler, wenn ich das richtig weiß. Ja? Also ihr macht genauso wie wir hier im Radio so neben einem Job als Ehrenamt.
Genau, also ich verbringe meine Zeit hauptsächlich am Tag vom Computer als Softwareentwickler und in der Nacht am Computer als jemand, der Planetarium-Shows produziert. Allerdings haben wir auch bei uns 3 hauptamtliche Angestellte, weil ansonsten wäre diese Masse von 700 Shows im Jahr für uns fast nicht zu bewerkstelligen, weil eben auch viele Gruppenvorführungen zum Beispiel in unsere Arbeitszeiten reinfallen. Deswegen sind wir da für unsere hauptamtliche Unterstützung sehr, sehr dankbar.
Ja, wie ist denn das eigentlich? Also wenn ich mal so in die nähere Umgebung schaue, mir fällt jetzt in der näheren Umgebung, ich müsste das nächste Stuttgart 1 in München, kein vergleichbares, zumindest nicht von Amateuren betriebenes Planetarium ein. Liege ich da richtig oder seid ihr, was das angeht, schon ziemlich einzigartig, zumindest mal so auf die nähere, weitere Umgebung?
Also natürlich sind wir einzigartig. es gibt schon vereinzelt Planetarien, die auch von einem Verein getragen werden, aber im Normalfall ist es so, dass das städtische Einrichtungen sind und dann quasi die Mitarbeiter dort bei der Stadt angestellt sind. Das ist schon etwas, was das Laupheimer Planetarium so ein bisschen auszeichnet.
Mhm. Ja, und also wie viele Leute sind jetzt insgesamt im Verein und wie viele davon machen jetzt die konkrete Planung, also sprich projektieren, machen, setzen um und dann die Planetariumsprojekte, sprich die Shows, wie viele Leute sind da damit engagiert?
Also wir sind ungefähr 150 Mitglieder im Verein, wovon ein Großteil natürlich forderndes Mitglied ist. Das heißt, die unterstützen mit dem Mitgliedsbeitrag unseren Verein. Aktiv wollen wir ungefähr 40 bis 50 Mitglieder sein. Mhm. Aktiv heißt, dass man sich wirklich auch an der Arbeit des Vereins beteiligt. Und jetzt speziell im Planetarium, das muss man ja so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es zum einen den Betrieb des Planetariums, also wenn Besuch ins Planetarium kommen, dann möchten die natürlich, dass ihnen jemand die Türe aufschließt und wir möchten dann, dass die Besucher uns Geld geben. Das heißt, wir müssen jemand an die Kasse setzen, sollte jemand in der Technik geben. Das ist der Planetariumsbetrieb. Mhm. Das machen relativ viele. Da haben wir ja, bestimmt 30 Mitglieder, die da aktiv sind und sich die Dienste dort teilen. Und in der Planetariumsproduktion sind wir, glaube ich, so ein Dutzend Leute, die quasi wirklich auch dann die Shows entwickeln und produzieren.
Also die auch das technische als auch das astronomische Know-how dazu haben und dann wahrscheinlich auch eben die Moderation bei den Veranstaltungen durchführen können, oder? Liege ich da richtig?
Ja, die Leute in der Planetariumsproduktion, das sind eher, sagen wir mal, die Tüftler, die nachts tüfteln, ja, ohne Besucher und an den Shows arbeiten. Wir haben ein eigenes Arbeitsgebiet für die Planetariumstechnik, also die aufwendige Technik muss ja auch gewartet werden. Da haben wir ein eigenes Team von Leuten, die das macht. Und diejenigen, die den Besucherverkehr organisieren bzw. abwickeln, das sind dann, ja, das sind eigentlich ganz viel von diesen aktiven Mitgliedern, die, was ich, einmal im Monat im Wochenenddienst machen oder mal einen Vortrag im Planetarium halten.
Ist denn alles heute, was die Vorträge betrifft, schon vorproduziert oder spricht auch einer live in den Mikro, wie es vielleicht mal früher war? Oder ist alles schon quasi, kommt alles quasi schon aus dem, ja, wie sagt man, irgendwo vom Band oder vom Band stimmt?
Von der Festplatte.
Festplatte, ja, genau. Oder wie handhabt ihr das? Also könnt ihr das quasi automatisiert abspielen? Die Zuschauer sitzen rein und dann läuft die Visualisierung irgendwie schon vorproduziert vor? Oder sitzt da auch jedes Mal noch einer mit drin, der dann das Mikro in die Hand nimmt und berichtet und zeigt? Oder wie handhabt ihr das?
Also wir haben verschiedene Veranstaltungsformate. Das, was bei uns am häufigsten vorzufinden ist, sind grundsätzlich vorproduzierte Shows. Mhm. Aber wir versuchen natürlich auch immer in einer tagesaktuellen Anmoderation drauf einzugehen, was ist eigentlich zurzeit so los, dass man einfach auch auf Ereignisse, die sich gerade astronomisch abspielen oder wenn mal wieder ein Raketenstart war, darauf eingehen kann. Wir haben allerdings auch oft Sonderveranstaltungen. Wir haben Referenten, die zu uns kommen, die man dann oft auch mit einer von unseren vorproduzierten Shows verknüpfen kann. Allerdings haben wir auch Touren durchs Universum, wo wirklich alles live eingespielt ist, wo wir eine ganz tolle Software haben, die quasi alle Daten aus dem Universum beinhaltet und live auf die Kuppel spielen kann.
Also technisch gigantische Möglichkeiten, die ihr mittlerweile habt. Ja, ich glaube, wir müssen da vielleicht auch erstmal ein bisschen so den Sprung zurück machen. Nicht jeder unserer Zuhörer und Zuschauer bei euch, ja, aber vor allem bei uns Zuhörer ist vielleicht so ganz im Bilde, was genau hinter so einem Planetarium eigentlich steckt, was genau vielleicht sogar ein Planetarium ist. Da haben wir vorher gesagt, da wollen wir erstmal vielleicht ein bisschen ein paar einführende Worte dazu sagen. Was ist denn überhaupt eigentlich ein Planetarium? Was ist der Ziel und Zweck eines Planetariums? Was braucht man dazu? Was sind das technische Equipment? Vielleicht natürlich auch anders als in der früheren Zeit, in der heutigen Zeit. Vielleicht erzähl doch mal dazu ein bisschen was.
Also wir nennen unser Planetarium gern den Weltraumsimulator. Es ist schon relativ alt. Ich habe jetzt schon ein bisschen was über die neuesten technischen Errungenschaften erzählt, aber übernächstes Jahr feiert das Planetarium sein 100-jähriges Jubiläum, also die Planetariumstechnik an sich. Es wurde 1923 von dem Herrn Walter Bauersfeld, der als Ingenieur bei der Firma Zeiss gearbeitet hat, erfunden. Und das erste Planetarium, das gab es, wurde im Oktober 1923 eröffnet, und zwar im Deutschen Museum in München. Ich glaube, den Projektor, den kann man da auch immer noch sehen. Und das war eine wirklich tolle technische Errungenschaft, weil man es quasi geschafft hat, die gesamte Himmelsmechanik von unserem Sonnensystem und von, ja, die Sterne haben nicht so viel Himmelsmechanik, die stehen sehr, sehr fix an der Kuppel, das Ganze in einem technischen Gerät abzubilden, wo man dann tatsächlich mit ein paar Knopfdrücken an jede beliebige Stelle in der astronomischen Zeit springen kann und sich den Sternenhimmel da anschauen kann. Mhm. Seitdem ist natürlich auch viel passiert. Heute haben wir eine 360-Grad-Videoproduktion, die dann wirklich nicht nur vor einem Bilder hat, sondern auch hinter einem. Man hat echt Video in der Kuppel. Das heißt, wir sind über die Zeit raus, wo es einfach nur Sterne und Planeten als Lichtpunkte gibt. Zwischendrin gab es selbstverständlich auch einiges, und da haben wir die ganze technische Entwicklung der letzten 100 Jahre mitgenommen. Es hat angefangen, wenn man dann Bilder in der Kuppel wollte, dass wir Dias hatten. Wir hatten, Michael, wie viele Dia-Projektoren hatten wir bei uns?
Ich glaube, im Schluss waren es 50 Stück, die hinter den Besuchern platziert waren, um die Besucher rum, um die Kuppel rum, und ich glaube, 50 waren es, ja. Und Sonderprojektoren darf man nicht vergessen.
Wir hatten zwischenzeitlich auch mal einen 3D-Projektor mit Brille.
Ja, das hatten wir auch, ja.
Ja, ja. Weil er das gerade sagt, ich entsinne mich sogar auch, das glaube ich bis in die 90er Jahre oder so mit den Dias sehr übliches Verfahren war. Man hat es ja noch klack-klack gehört, wie das Dia dann wechselt.
Das ging relativ lang, weil ja. das Dia an sich erstmal ein hervorragendes Medium ist. Es hat eine unglaubliche Bildschärfe, mhm. An die selbst moderne Beamer jetzt noch nicht so rankommen. Mhm. Es hat einen tollen Kontrastumfang und man kann mit Dia-Projektoren unglaublich viel machen. Das haben wir auch getan. Wir haben verschiedene Projektoren zusammengeschaltet, die dann eine größere Projektionsfläche ergeben haben. Und Dias sind ein relativ robustes Medium und deswegen gab es Dia-Projektoren noch in Planetarien. Und ich kenne auch noch Planetarien, auch in Deutschland, die heute noch mit Dia-Projektoren arbeiten.
Oh ja. Mhm.
Und dieser technische Sprung, dann wirklich auf digitale Projektoren umzuswitchen, der kam so vor ungefähr 20 Jahren. Da ging das los, dass man ja, ganze Batterien von Videoprojektoren zusammengeschaltet hat und die musste man dann synchronisieren. Das war ein riesen technischen Aufwand. Und inzwischen ist das eigentlich so Standard, dass man im Planetarium so eine Videoanlage hat, die aus mehreren Projektoren besteht. Bei uns sind es zwei. Mhm. Und die ein kuppelfüllendes Bild synchron in die Kuppel projizieren.
Ja. Und ich glaube, so die erste Generation, weil ihr gesagt habt, dass im Prinzip Planetarien so seit dann 100 Jahren knapp Bestand haben. Ich glaube, die ersten Planetarien haben mehr so einfach nur die Bilder, die Sternbilder projiziert, also Punkte quasi an den Himmel gezeichnet. Also da gab es diese ganzen Visualisierungen in der Form noch nicht.
Kann ich ja, der erste Sternprojekt, das ist Modell 1 mhm. ja, von Zeiss, das konnte wirklich nur die Fixsterne projizieren, also nicht mal die Sternbildfiguren, ja. sondern nur diese hellen Punkte an der Kuppel und die Planeten. Was an diesem Gerät toll war, es konnte die astronomischen Bewegungen in Zeitraffer darstellen. Und vieles, wenn man das dann schneller sieht, erschließt sich dann besser. Aber es war natürlich schon so, dass das auf Dauer ein bisschen langweilig war. Und deswegen wurden dann relativ schnell in Planetarien auch Kinos eingebaut, wo man dann ganz normale Kinofilme abgespielt hat, um das Gebäude quasi weiter zu nutzen. Und später hat man dann angefangen, mit Zusatzprojektoren so diesen Sternhimmel ein bisschen aufzufrischen. Ja, da gab es einen Projektor, der hat dann einen Sternschnuppenregen simuliert. Und es gab dann einen Projektor, der hat Wolken simuliert. Und dann kamen natürlich auch die Dia-Projektoren und da dann auch ganz, ganz neue Möglichkeiten.
Und mit der Computertechnik wahrscheinlich dann ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Audiosignale einzuspielen. Ich entsinne mich an einen Besuch bei euch im Planetarium, wo es dann auf einmal einen Urknall gegeben hat. Aber so, dass alle wirklich zusammengezuckt sind, also es dann wirklich donnert oder eben ein Urknall irgendwie ertönt. Also dann nicht nur Bild, sondern auch Ton dazu. Natürlich Ton im Sinne nachher auch der Ansprache, der Begleitinformation, aber ab irgendwo einem Moment waren dann, wie gesagt, für mich damals sehr interessant oder sehr beeindruckend, sagen wir, dass dann ein Urknall zu hören war.
Ja, in echt war er wahrscheinlich nicht zu hören. Aber ich glaube, der Name Urknall, den muss man schon laut machen, ja. Wir hatten den letzten Urknall, den wir in der Show hatten, den haben wir tatsächlich leise gemacht.
Aha.
Man muss aber dazu sagen, dass unsere Techniker davor eine neue Kuppelbeleuchtung eingebaut haben. Mhm. Wir haben knapp 18.000 LEDs unter der Kuppel montiert und die können die Kuppel sehr, sehr hell machen. Mhm. Und was wir gemacht haben im Planetarium, ist ja normalerweise dunkel. Die Besucher sind auf die Dunkelheit adaptiert. Wir haben ja nicht schlagartig, aber wir haben dann doch das komplette Kuppellicht angeschaltet. Das hat richtig geblendet und so muss man sich den Urknall auch eher vorstellen als ein unglaublich helles und intensives Ereignis.
Ja.
Der akustische Urknall, der hat natürlich Besucher aufgeweckt, aber der optische Urknall hat das definitiv auch.
Ja, ich glaube, es hat sogar einen optischen Effekt gehabt, als auch diesen tonalen und diesen Audio-Effekt. Mir ist es bis heute in Erinnerung, und das sind schon vielleicht 20, 25, ich weiß nicht genau wie lange her, aber sehr in Erinnerung aus der Zeit, weil wir alle irgendwie schwer erschrocken sind und zusammengezuckt sind.
Ich glaube, das war die Absicht damals.
Ja, alle Leute aufwecken, um dann quasi sicherzustellen, dass auch alle verfolgen, was da gesprochen und gezeigt wird. Also auf jeden Fall, da hat sich in der Technik seither sehr, sehr vieles verändert und ich nehme an, wird sich auch weiter wahrscheinlich entwickeln, was Software angeht, was Computertechnik angeht. da wird sich dann für euch in Bezug auf Technik, da kommen wir gleich nach der Musik drauf zu sprechen, aber wird sich auch weiter ja einiges tun, sodass ihr wahrscheinlich noch schneller, noch besser und mit noch mehr Möglichkeiten irgendwie da am Programm arbeiten könnt, oder?
Ja, man muss dazu sagen, dass wir die Corona-Schließung ein bisschen dazu genutzt haben, auch unsere Technik ein bisschen zu verbessern. Die Videoprojektoren, die wir davor drin hatten, da gab es vom Hersteller, das sind die Zeiss-Werke in Jena, ein Update. Die haben davor mit so Xenon-Lampen gearbeitet und die haben so eine LED-Lichtquelle eingebaut, die zum einen heller ist, die schönere Farben hat und die vor allem auch weniger Strom braucht und somit ein bisschen leiser ist. Und wir haben letzten Herbst unsere alten Projektoren, wenn man so sagen will, in Zahlung gegeben und uns da diese neuen LED-Beamer geholt. Und wir waren dann tatsächlich für, ich weiß nicht, 2-3 Wochen das erste Planetarium, das im Besucherbetrieb diese Projektoren einsetzen konnte. Ja, und dann kam die Novemberschließung und wir mussten wieder zumachen.
Aber auch mit jeder technischen Errungenschaft, die sich im Videoproduktionsbereich tut oder teilweise auch im Gaming-Bereich, profitieren wir davon. Neue Grafikkarten, neue bildgebende Verfahren sind alles Sachen, die uns die Arbeit am Ende dann leichter und vor allem auch schneller machen.
Ja, und haben schon ein bisschen über Technik des Planetariums, haben schon über den Verein ein bisschen erfahren und wollen jetzt dann in der zweiten oder im zweiten Blog mal ein bisschen über euer Thema oder Arbeitsgebiet sprechen. Das heißt, wie ihr eigentlich so eine Projektion erarbeitet, wie viele Leute, mit welchem Zeitaufwand, vielleicht mit welcher Arbeitsteilung und überhaupt mit der Themenfindung so ein Thema angeht. Sprechen wir mal darüber, also Projektionen oder Veranschaulichungen, Visualisierung macht ihr dann seit ungefähr, habe ich verstanden, seit 1990, oder? So lange, wie es dann auch...
Seit 1990, ja.
Ja. Das sind dann schon über 30, 31 Jahre her. Mhm. Also sehr, sehr viele Projekte, die ihr seither schon gestemmt und gemacht habt.
Ja, es sind, glaube ich, über 70 Shows jetzt zusammengekommen.
70, ja. Das heißt also ungefähr, naja, mehr als 2 pro Jahr, kann man sagen.
Kann man so sagen,
30 Jahre, 31 Jahre sind über 70. Also ergo steht ständig irgendwo irgendwas in Spartlöchern. Sprich, ist irgendwo ständig irgendwo irgendwer am Ideen finden, am Storyboard schreiben, an technischen Realisierungen, also stetig läuft irgendwas.
Kann man so sagen, wobei man natürlich so eine Planetariumsproduktion oder so eine Showproduktion ist sehr aufwendig und ich glaube, das Produktionsteam ist immer sehr, sehr froh, wenn es dann auch rum ist mit der Premiere und dann kommt erstmal die Zeit des Ausruhens, bis man sich dann wieder hochrafft und dann eine neue Show in Angriff nimmt.
Ja. Nach so einer Premiere bin ich normalerweise erstmal einen Monat gar nicht mehr in unseren Räumen und freue mich dann einfach mal wieder drauf, abends Netflix schauen zu können. Ist ja. Doch sehr viel Arbeit ist, aber auch wahnsinnig viel Spaß macht.
Das heißt, ich verstehe euch so, dass das gesamte Team, das mit der Produktion von solchen Shows befasst ist, stetig dann gefordert ist, dass ihr jetzt nicht Team A und Team B habt, nach dem Motto, die einen machen im eineinhalb Jahr die Produktion, im anderen dann das andere, sondern es sind immer alle Leute, die irgendwo bei der Planetariums oder bei der Projekte ja, Erstellung, Realisierung dabei sind, sind auch gefordert und engagiert.
Das kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Mhm. Ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn es 2 Teams geben würde. Ja. Ja. Aber momentan ist es so, dass wir ein großes Team haben und die alle dann quasi bei der Showproduktion beschäftigt sind.
Ja, womit ja, wenn ihr 2 Produktionen pro Jahr macht, dann wirklich also stetige Belastung eigentlich oder stetiges Engagement gefordert ist und kaum irgendwo so eine Verschnaufpause im Sinne auch von kreativer Schöpfungspause ist hier nicht möglich. Ne? Also ihr seid ja eigentlich dann in eurer Freizeit so gut wie immer, nehme ich an, fast jeden Tag dann irgendwie befasst, an den Projektionen zu arbeiten, oder?
Ja, man muss dazu sagen, dass wir das schnelle Tempo vom Anfang nicht ganz halten konnten. Also ja. Wir sind momentan bei einer Produktion pro Jahr. Oder eigentlich sind es eineinhalb, wenn man genau ist. Ja. Ja. Und es ist schon so, dass man nach einer Produktion ein bisschen Pause braucht. Mhm. Wobei ich sagen muss, es läuft immer so ein bisschen was im Hinterkopf, was man machen könnte.
Ich glaube, wir haben auch den Vorteil, dass sehr viele Leute aus dem Verein mit Ideen kommen und auch Spaß dran haben, eine Geschichte zu erzählen oder irgendwelche Informationen zu vermitteln.
Ja.
Und gerade für Leute, die viel Visualisierung, viel Ton machen, sind auch die Phasen, wo die Ideen und die Story an sich entsteht, mal eine etwas ruhigere Zeit. Mhm. Dafür, wenn die Story mal als Drehbuch abgeschlossen ist, können sich die Autoren ein bisschen zurücklegen und das Produktionsteam, das dann tatsächlich Videos macht und Audio macht, wird dann richtig aktiv.
Ja, vielleicht sollten wir mal einen kurzen Überblick geben, wie viele Leute mit welcher Funktion da dran sind. Also du hast schon ein paar Funktionen und habt ihr es schon gesagt, könnt ihr mal sagen, jetzt sind vielleicht zwei Schnittmenschen, zwei Leute, die die Stories schreiben oder wie auch immer, dass wir vielleicht mal kurz über die verschiedenen Funktionen, die ihr habt, sprechen und dann auch in der zeitlichen Abfolge vom, sagen wir, ersten Gedanken, vom ersten Notiz, von der ersten Notiz auf einem Blatt Papier bis hin zur Premiere, wie lange man da sich vorstellen kann, wie die Milestones sozusagen sind und wie das alles so abläuft. Also vielleicht erst einmal gerade, wer da alles mit welchen Funktionen in diesem Team dabei ist.
Also wir haben Autoren bei uns im Team. Das sind normalerweise pro Show 2 bis 3 Hauptautoren. Mhm. Da ist es einfach wichtig, dass es nicht zu viele Leute sind, weil sonst würde immer der gleiche Einheitsbrei entstehen und so. Mhm. Kann einfach jemand eine kreative Entscheidung treffen.
Mhm. Wenn ich da kurz umdrehen darf, habt ihr einen Projektleiter für so ein Projekt, dass einer quasi der Master irgendwo overall ist, oder ist das wirklich immer ein Team, alle sprechen miteinander, alle sind gleich? Oder gibt es da einen Chef, der sagt, so wird es gemacht, und wenn sich zwei nicht einigen können, dann ist der derjenige, der entscheidet, oder?
Ja, wir haben natürlich schon einen Produktionsleiter, in dem Fall das Steven.
Ist er, ja.
Da ich die letzten 10 Jahre selbst ein Produktionsleiter war, weiß ich, dass das nicht ganz so einfach ist, weil dadurch, dass die Leute ja freiwillig arbeiten, muss man schon den Dialog suchen und auch den Kompromiss finden, ja, weil sonst muss der Produktionsleiter am Schluss alles alleine machen. Ja. Aber man kann schon sagen, dass wir schon viel streiten, ja, aber ich glaube, wir streiten fair miteinander, und ich denke, das zeichnet sich so für so ein kreatives Projekt aus, dass man viel miteinander. Ja, streiten ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber viel miteinander redet.
Streitet nicht um die Person, sondern um die bestes Thema. Es geht euch ums Thema, um die Sache. Es geht nicht dem einen oder anderen irgendwo, was weiß ich persönlich, unter Vorteil, sondern es geht ums Thema.
Das ist auch was, was uns ausmacht, weil wenn jemand aus der Videoproduktion schon in der Skriptphase sagt, hey, es funktioniert so nicht, so können wir es nicht zeigen, ist das was unsere Shows im Endeffekt nur besser machen kann, weil einfach jeder seine Erfahrungen mit einbringen kann.
Ja, jetzt bin ich davor euch dazwischen gefahren. Also ihr wart gerade dabei, die Funktionen zu beschreiben. Bei den ersten waren wir, die schreiben die Geschichten. Da fahren wir vielleicht da einfach fort, ja.
Na, und dann setzt sich eigentlich schon das ganze Team zusammen. Wir sind normalerweise 5 Leute, die Visualisierungen und Bilder machen. Mhm. Wir haben 3 Leute, 4 Leute, die sich um die Musik kümmern. Mhm. Und natürlich einige noch im Hintergrund, da weiß ich gerade gar nicht, wie viele das sind, die dafür sorgen, dass das Ganze technisch läuft, weil wir letztendlich auch 20 Rechner im Hintergrund brauchen, dass die Show von einer Idee zu einem Bild wird, weil im Endeffekt sind es irgendwann 400 GB an Einzelbildern, und das läuft durch einige Rechner durch, bis wir da sind.
Man muss auch dazu sagen, dass wir auch immer Mitglieder haben, also der Produktionsprozess ist bei uns eigentlich offen, und häufig ist es so, dass zu Probefahrten, das ist quasi so nennen wir unsere Testvorführungen, dass da auch Mitglieder dazukommen und dann auch ein bisschen einen unvoreingenommenen Eindruck der Show einfach ja erzählen, wie die momentan die Show sehen, weil wenn man da monatelang damit beschäftigt ist, mit einem Thema und mit der Umsetzung, dann wird man auch ein bisschen betriebsblind. Mhm. Und deswegen sind wir immer froh, wenn auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Input von außen kommt.
Mhm. Ja, aber rechtzeitig, bevor man irgendwo vielleicht eine Sackgasse läuft oder irgendwas falsch realisiert, dass man nochmal quasi einen Rücksprung machen kann und dann sagen, okay, das machen wir jetzt noch ein klein bisschen anders, ohne dass wir jetzt nochmal bei ganz vorne anfangen müssen, sondern einfach, dass man Inputs, die vielleicht noch kommen, als Verbesserungsvorschläge, angenommen werden, dass man da, ja, ohne jetzt großen Verlust zu haben, zu viel wegschmeißen zu müssen.
Naja, ja. Also jeder, der kreativ arbeitet, der weiß, dass dass ein Großteil von dem, was man macht, häufig im Papierkorb landet. Mhm. Das ist das Tal der Tränen, durch das jeder im Produktionsprozess so ein bisschen durch muss. Aber wenn man das mal weiß und wenn man sich daran mal gewöhnt hat, dann macht es auch Spaß, ja.
Ja.
Es ist bei uns auch nicht so, dass man jetzt anfängt, sich an den Rechner zu setzen und nach 5 Monaten sieht man zum ersten Mal, was man eigentlich gemacht hat. Wir setzen uns alle 4 Wochen zusammen, schauen uns an, was haben wir aktuell, und dementsprechend kann man auch in diesen Abständen immer neue kreative Entscheidungen treffen, um dann Fehler auch früh zu erkennen und früh eine andere Möglichkeit zu finden, dass man jetzt nicht zu viel Zeit in den Sand setzt.
Ja, es ist ja auch so, dass man Ideen hat und die sich im Kopf sehr schön darstellen, und wenn man das dann versucht umzusetzen und das dann im Planetarium vielleicht auch sieht, mag man dann, ob es tatsächlich funktioniert oder ob man da irgendwie vielleicht in die falsche Richtung gerannt ist.
Mhm, ja. Bei euch, die Leute, die mitmachen, müssen die alle zwangsläufig eigentlich ein astronomisches Wissen haben, oder kann es auch sein, dass ihr Spezialisten an Bord habt, die vielleicht gar nicht so astronomisch versiert sind, aber eben die perfekten Schnittmenschen, die perfekten Tonmeister, die perfekten Visualisierungsbefähigten? Also kann das auch sein, dass ihr eben Spezialisten für genau die technischen Bereich mit an Bord nimmt, ohne dass die vielleicht jetzt alle Astronomen deshalb sind?
Ja, wir haben natürlich für alles Spezialisten, ja. Das stimmt. Was uns schon so ein bisschen vereint, ist grundsätzlich das Interesse an Astronomie.
Okay.
Aber natürlich, sagen wir mal, der Stand des astronomischen Wissens ist bei uns sicherlich unterschiedlich. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass wir uns durch die Shows, die wir dann produzieren, auch so ein bisschen selber coachen.
Aha. Ja, ihr lernt dazu. Ihr befasst euch ja wahrscheinlich dann auch mit Büchern, mit irgendwelchen, anderen Quellen, ob das dann Websites sind, ob das Besuche vielleicht irgendwo sind, NASA oder weißt du, irgendetwas. Also durch die zeitliche einfach Beschäftigung damit lernt man ja für sich selber auch noch einiges dazu. Oder du machst dann spannende Projekte noch mit Flugzeug.
Das
eine oder andere mitgebracht hast. Also
es ist ja häufig so, dass man, wenn man einen astronomischen Sachverhalt visualisieren muss, dann muss man sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, jeder im Produktionsteam hatte mal dieses Aha-Erlebnis, dass wenn man eine aufwendige Sache umsetzt und wo man eigentlich immer der Meinung war, die hat man verstanden, und man setzt die um und man macht da, was weiß ich, so ein 3D-Rendering und animiert es, und irgendwann macht es dann bei einem selber Klick und man denkt sich, oh, jetzt habe ich es tatsächlich verstanden.
Ich hatte den Moment, glaube ich, bei jeder Show.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn man dann in der Probefahrt sitzt und das den anderen Mitgliedern zeigt, hört man häufig an Reaktionen, oh, da hat es auch bei jemand anders Klick gemacht.
Ja, aber ist doch gut. Hat das Wissen im Sinne auch der Volksbildung, was ja auch eine Mission eures Vereins ist, hat es ja dann funktioniert, ist ja dann angekommen. Vielleicht mal so von der zeitlichen Einordnung, also wenn wir jetzt mal so bei Projekten in anderen Orten, macht man ja einen Projektplan mit Milestones, mit Meilensteinen. Ich vermute mal, das eine ist dann also quasi das Konzept, das andere ist dann die Realisierung, und das dritte ist dann quasi, oder ist erst die vielleicht die technische und dann die andere fachliche und dann irgendwo die Realisierung. Also wie ist das vom Zeitplan angesetzt? Wie muss man sich das Verhältnis der einzelnen Etappen anschauen? Und vielleicht sind die Etappen noch ganz anders, als ich es jetzt gerade frage, oder wie ist das?
Ja, das normalerweise ist so, dass wir schon versuchen, dass wir übergreifend arbeiten. Also es gibt meistens auch gar nicht von Mitgliedern des Produktionsteams gibt es die Idee, ein bestimmtes Thema astronomisch im Planetarium umzusetzen. Und ab dem Moment, wo das dann feststeht, dass das die nächste Show wird, redet man da sehr viel drüber. Und was wir inzwischen machen, ist, wir schreiben nicht einfach einen Text, sondern wir denken eigentlich in Szenen. Also wir versuchen, das Planetarium damit einzusetzen, dass wir Räume erschaffen. Mhm. Und das nennen wir die Szenen. Und in diesen Szenen denken wir und versuchen quasi, das Thema über diese Szenen zu erschließen. Und da ist schon relativ früh so, dass Leute aus der Visualisierung, sich mit denjenigen unterhalten, die letztendlich den Text und das Skript schreiben, mhm, und sich darüber unterhalten, wie könnte man das ein oder andere, mhm, umsetzen. Und häufig ist dann so, dann gibt's einen Text, dann fängt man an, so eine Szene, so ein Video umzusetzen, dann stellt man fest, vielleicht müsste man den Text umstellen, vielleicht muss man das Video umstellen, und das geht so ein bisschen ineinander über. Es ist nicht so, dass es, ja, erst ein Skript gibt und dann versucht, verstanden, man das irgendwie umzusetzen, mhm, sondern die Bereiche greifen so ineinander ein.
Da kommt der Softwareentwickler und ich würde sagen Prototyping oder Rapid Prototyping ein bisschen, oder?
Ja, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich möchte, ja, noch mal ein bisschen drauf eingehen, was der Michael gesagt hat. Ja. Das ist, was unterscheidet uns auch vom Kino, dass wir das auf jeden Fall so machen müssen, dass wir eine Visualisierung so früh in der Idee dabei haben. Mhm. Weil wenn man sich einen Kinofilm anschaut und mal die Zeit stoppt, wie oft da Schnitte drin sind. Je nach Film sind das teilweise unter einer Sekunde bis 5 Sekunden im Schnitt. Wir haben Szenen, die sind teilweise 10 Minuten, 15 Minuten lang. Einfach dadurch, dass wir so ein immersives Medium haben, können wir nicht so schnell schneiden, weil das den Zuschauer sonst optisch verwirrt und ihn so ein bisschen aus dieser Szene rausreißt. Und deswegen ist da ganz wichtig, im Prinzip mit dem ersten Wort, das man zu Papier bringt, im Kopf zu haben, wie die Szene am Ende mal zusammenhängen wird und wie die Bewegung da drin sein wird.
Mhm. Ja, das ist natürlich, du sagst es, dieser Schnitt oder dieser zeitliche Distanz, wirklich ein eindeutig großer Unterschied dann zu irgendwie einem Kinofilm oder Veranstaltung. Aber auf jeden Fall, ich komme nochmal zurück, das ist dann eine Art Prototyping-Entwicklung und das ist schon zu einer früheren Zeit oder zu einer frühen Zeit immer jemand von der Realisierung dabei, der quasi die Machbarkeit hinterfragt, technische Möglichkeiten aufzeigt und dann gegebenenfalls sagt, okay, eure Idee ist gut oder eure Idee ist illusorisch, das können wir mit den heutigen Mitteln nicht leisten und das, ja, dieses Know-how oder dieses, die Debatte befruchtet sozusagen dann das Projekt, dass es in, sag mal, Bereiche geht, die für euch machbar sind, die für euch in einer gewissen Zeit mit entsprechenden Mitteln und Ressourcen dann auch wirklich kreierbar, umsetzbar sind.
Genau. Ja. Von Anfang an diskutieren wir darüber, wie können wir dieses Bild tatsächlich dann an die Kuppel bringen. Wir hatten dann auch Shows, wo wir uns in einer von unseren Skriptbesprechungen mit Stift und Papier zusammengesetzt haben, erste Skizzen gemalt. Mhm. Und so entsteht dann so ein Pre-Production-Video, wo wir Bilder aus dem Internet drin haben, die mal grob zeigen, was da drin stattfinden soll. Und das hilft einfach, schon früh einen gesamten Überblick über die Show zu bekommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die später mal aussehen wird, mhm, und wie sie logisch zusammenhängt.
Ja, könnt ihr einzelne Szenen oder im Sinne der jetzt der Programmierung einzelne Objekte irgendwie wiederverwenden? Habt ihr auch so eine Art Bausatz, dass ihr sagt, ihr habt schon mal eine Szene in einem anderen Kontext irgendwie verbaut oder schon mal kreiert, wo man drauf zugreifen kann, dass es so eine Art, einfach eine Art Bibliothek gibt, wo irgendwo auch vielleicht, also Mondaufgang sage ich zum Beispiel, Sonnenuntergang, Sonnenfinsternis, Durchgang, Totalität, irgendwie sowas, dass man sagt, den Baustein haben wir schon mal, den können wir jetzt für dieses Projekt dann rausziehen und wiederverwenden. Gibt es sowas auch?
Also ich habe meine Bibliothek hauptsächlich für 3D-Modelle. Das heißt, ich habe bei mir auf dem Computer ein Modell von der Erde liegen, das ich mal gemacht habe, das perfektioniert ist. Und so kann ich meine Szenen zusammensetzen. Was ein bisschen schwieriger ist, dass man wirklich vorproduzierte Videos hat. Gerade weil wir so lange Szenen haben, in denen wir immer bestimmte Sachverhalte erklären wollen, sind die Videos da meistens sehr speziell drauf abgestimmt und werden dann eher aus Bibliotheken von Objekten zusammengesetzt als aus Bibliotheken von Videos.
Mhm. Jo. Eine Frage, die ich anfänglich, glaube ich, schon mal gestellt habe, aber doch noch mal genauer nachfragen wollte. Also jedes Projekt wird ja wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Laufzeit oder Schaffenszeit haben. Was waren jetzt so vielleicht die schnellsten Projekte und was die längsten oder zwischen welchen Zeitspannen von Anfang bis Ende sprechen wir denn da? Sind das immer wirklich erfahrungsgemäß die gleichen, 16 Monate oder 5 Monate oder beim einen geht es auch mal einen Monat, beim anderen braucht man 5 Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, es gibt schon Projekte, die einen sehr langen Vorlauf haben. Also es gibt, die nächste Show, die wir produzieren wollen, die geht über den Pluto. Und ich muss sagen, das ist so eine Idee, die geistert bei mir schon seit über 10 Jahren im Kopf rum. Und es gibt aber auch Ideen, die entstehen schneller und die werden schneller umgesetzt. letztendlich ist es dann doch so, dass wenn man dann wirklich an die Produktion rangeht, also wirklich am Skript arbeitet und an der Umsetzung arbeitet, dass dann jede Show ungefähr so ein Dreivierteljahr braucht.
Dreivierteljahr, mhm. Ja. Heute schneller als früher, wenn man, ich bin mal und sage, irgendwo schnellere Rechner, schnellere Rechenzeit, schnellere, schnellere Produktion oder einfach nein, weil früher vielleicht mit einfachen Mitteln auch produziert wurde und heute eben mit mehr komplexeren Titeln, das hat auch mehr Aufwand?
Früher war es deutlich schneller, inzwischen brauchen wir wirklich ein Dreivierteljahr. Mhm. Es ist, obwohl man mit dem Computer sehr viele Dinge einfacher machen kann, steigert dann doch der Aufwand, weil man es ja nicht einfach nur schneller machen möchte, sondern man möchte es meistens auch besser machen. Und es ist so, dass wir ja inzwischen auch die Musik teilweise selber machen und da ist sehr viel Abstimmungsbedarf dazwischen und das kostet halt unglaublich viel Zeit. Und ja, wenn man dann auch die Texte auf das Videobild anpassen will und das, es dauert heute länger als früher. Mhm.
Ja. Ihr sagt, die Musik macht ihr auch selber? Wie, das heißt, ist jetzt jemand zu Hause am Keyboard oder irgendwo und produziert selber und spielt irgendeine Musik oder Texte dazu? Oder
ja, also wir hatten die letzten 5 Shows haben wir von einem Komponisten komponieren lassen.
Oh ja.
Machen jetzt inzwischen, gucken wir, also wir versuchen dadurch, dass wir unsere Shows auch unter eine bestimmte freie Lizenz stellen möchten, versuchen wir auf freie Musik umzusteigen, was schon, sagen wir mal, ein relativ großer Aufwand ist, weil man diese ganzen Bibliotheken durchschauen muss. Und was wir dann machen, ist, wir machen diesen Soundtrack, diesen Mix, den machen wir selber.
Mhm. Also nochmal erheblicher Aufwand, der auf jeden Fall allein aus diesem Audiobereich dann kommt. Vielleicht bevor wir dann auf die einzelnen Produktionen, die ihr schon gemacht habt, vielleicht auf Highlights, auch besonders spannende Themen, Sophia nebenbei schon vielleicht als Stichwort genannte, bis hin zu dem, was ihr vielleicht aktuell in der Pipeline habt, kommen, würde ich vorschlagen, sagt doch mal für alle Hörer, die nebenbei vielleicht mal im Computer anschauen wollen, was ihr eben bietet, beziehungsweise einfach mal von den Webseiten sich einen Eindruck machen wollen von eurem Verein und dem Planetarium. Vielleicht sagen wir ganz kurz zwischendrin mal die Website, die URL, wie man euch denn online findet.
planetarium-laupheim.de.
Und wenn man sehen möchte, was wir an Shows haben, könnt ihr natürlich auch auf YouTube schauen, auch einfach nach Planetarium Laupheim suchen. Da könnt ihr auch beide Shows sehen, über die wir nachher noch sprechen werden.
Ja, wir haben 2 Shows produziert, die wir quasi bei YouTube eingestellt haben, in kompletten Länge.
Aha.
Und die wir auch für andere Planetarien bereitgestellt haben, die diese runterladen können bei uns auf der Webseite und dann selber in ihrem Planetarium zeigen können.
Mhm. Das heißt, da gibt es auch eine Kooperation mit anderen Planetarien. Umgekehrt bekommt ihr auch mal vielleicht von jemand anderem was, dass euch jemand mal was gibt und sagt, hier, das könnt ihr nutzen oder das bisher nicht?
Ja, wir zeigen ab und zu zeigen wir auch Fremdproduktionen. Mhm. Jetzt im Herbst wollen wir ein Kinderprogramm zeigen für 3 Monate. Das kommt jetzt nicht von uns. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann zeigen wir gerne Shows anderer Planetarien. Es gab vor einiger Zeit gab es eine Show von einem Planetarium in München, die wir bei uns gezeigt haben. Das machen wir schon, wenn uns der Content zusagt.
Mhm. Ja, apropos Content, dann versuchen wir einfach mal aus den 30 Jahren vielleicht ein bisschen einen Überblick zu geben, was ihr schon an Themen bearbeitet habt, vielleicht so die Highlights aus eurer persönlichen Sicht, vielleicht die Sachen, die in irgendeiner Weise ja auch besonders herausragend waren. Sophia sagte ich eben zum Beispiel als Punkt, wo wir wahrscheinlich darauf eingehen wollten. Gebt da einfach mal ein bisschen Überblick, was euch so über die letzten 30 Jahre so an Themen schon irgendwo begleitet hat oder ihr begleitet habt oder geschaffen habt.
Also für mich eins der großen Highlights war natürlich die erste Produktion, bei der ich von Anfang an dabei war. Das war Geheimnis Dunkle Materie im Jahr 2014. Und das wurde von Raphael Lang geschrieben, der Mitglied bei uns ist. Und der Raphael, der forscht in den USA an Dunkle Materie. Und der Michael hat es vorhin schon gesagt, in den USA muss man einiges mehr tun, um an Forschungsgelder hinzukommen. Und wir hatten da die Möglichkeit, Forschungseinrichtungen mit unseren Kameras zu besuchen. Wir waren mit Kameras im Teilchenbeschleuniger im CERN. Wir waren im Gran Sasso in Italien in einem Untergrundlabor. Und da ist über, ich glaube, ein Jahr hinweg eine Show entstanden, die wir dann letztendlich auch frei zugänglich gemacht haben, was eine unserer aufwendigsten Produktionen bisher war.
Mhm. Wow.
Ja. Man muss natürlich sagen, dass es nicht nur der Raphael geschrieben hat, sondern seine Frau hat ihm dabei geholfen, die Franziska Lang. Mhm. So viel Zeit muss sein.
Weil du das gerade sagst, aber vorher nicht so genau gesagt, sind in dem Team denn auch Jungs und Mädels oder sind auch eben Mädels dabei oder seid ihr, also in den meisten Sendungen, die ich mit euch gemacht habe, waren immer nur Jungs da oder eben Männer, also Mädels irgendwie in der Astronomie nicht so oder doch schon auch zu finden oder bei der Produktion auch zu finden?
Naja, die Astronomie und die Technik dahinter, das ist schon so ein bisschen so ein Nerd-Thema, das muss man schon sagen.
Ja.
Das heißt, wir sind im Verein schon mehr Jungs als Mädels. Mhm. Wir haben aber auch Frauen im Verein und auch in der Programmproduktion. Mhm. Die kümmern sich dann vielleicht eher so um ja, die atmosphärischen Themen, also gerade jetzt die Musikproduktion, mhm. Da sind dann unsere Mädels eher aktiv und die Jungs kümmern sich dann eher so um die Technik.
Oh ja, aha. Und ja, wir waren gerade bei den Themen, also gibt es jetzt ein, das haben wir gerade von Steven gehört, was dir so als ja, wesentlich ist oder als ein Projekt in Erinnerung ist. Wie ist das bei dir, Michael, deiner langen Schaffens- und Betreuungszeit?
Ja, also die Show, die der Steven meint, Geheimnis dunkle Materie, das war sicherlich ein Highlight, weil wir diese Show, das war so ein bisschen der Deal, denn die mussten wir freigeben und mussten da auch eine englische Übersetzung machen. Und da kamen dann damals sehr viele ins Laufen. Es kam das Planetarium aus Luzern kam auf mich zu und hat gemeint, ja, ich würde die gerne zeigen, aber ich müsste eigentlich dann auch noch eine italienische und eine französische Sprachspur machen. Wäre das okay, wenn ich das tue? Und dann sage ich, ja, natürlich mach das, sofern wir dann auch die Spuren kriegen. Und dann hatten wir plötzlich neben Deutsch und Englisch Italienisch und Französisch und dann kam ein spanisches Planetarium daher und inzwischen gibt's Übersetzungen im indischen Dialekt und es gibt chinesische Untertitel und die Show läuft tatsächlich auf allen 5 Kontinenten über 200 Planetarien in unterschiedlichen Sprachen. Ich habe selber ein bisschen den Überblick verloren und das, was wir mit der dunklen Materie damals erreicht haben, das wollen wir jetzt so ein bisschen mit unserer letzten Produktion nochmal aufgreifen. Wir haben die Gelegenheit gehabt, vor 2 Jahren an Bord von einer fliegenden Sternwarte zu drehen. Das ist so ein umgebauter Jumbojet. Da ist hinten ein riesen Tor drin. Darunter ist ein Teleskop. Und es fliegt in die Stratosphäre hoch, um dort Infrarotastronomie betreiben zu können. Und wir konnten an Bord filmen und wir konnten auch am Boden um das Flugzeug herum filmen. Da ist eine Show entstanden, die bei uns 50.000 Fuß über dem Meer heißt. Mhm. So ein bisschen an Jules Verne angelegt. Und da arbeiten wir momentan an einer englischen Fassung. Und die wird im Oktober beim Fuldum Festival in Jena zum ersten Mal gezeigt. Und heißt dann hat dann den schönen Titel Red Eye to the Stars.
Mhm. Hört sich ganz spannend an. Du bist selber mitgeflogen, du warst dabei, du hast es selber persönlich erlebt.
Ja, ich musste ja dann an Bord filmen.
Ja, für alle die das nachhören wollen, Näheres hatten wir in der Wissensstrahlung, ich glaube, mit dem Herrn Stöckler im November oder Oktober vergangenen Jahres einfach mal im Blog Wissensstrahlung schauen, da geht es auch um das Thema Sophia, genau, das war da schon mal Thema. Also das auf jeden Fall ist etwas, was auch noch ganz spannend sein wird. Gibt es sonst schon irgendwie Projekte, die sich schon irgendwo für die nächsten ja, Monate, Jahre irgendwo schon abzeichnen, die ihr konzipiert, wo ihr schon ein bisschen was erzählen wollt oder noch alles ganz geheim?
Ja, das ist die nächste Show, die lautet auf den Arbeitstitel Es war einmal ein Planet und da soll es über den ehemaligen Planeten Pluto gehen und ja, da sind wir gerade momentan so ein bisschen in der Skriptphase, sprechen aber auch schon so über die ersten Szenen und Visualisierungen, was wir da im Prinzip machen möchten.
Für all diejenigen, die jetzt mal zu euch gerne in die Show kommen wollten, also mit den Corona-Bestimmungen dürfen wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur weniger Leute rein. Wie ist aktuell die Möglichkeit, bei euch denn eine Show anzuschauen? Also wie geht es?
Man geht auf die Webseite planetarium-laubheim.de. Dort gibt es einen Spielplan, da kann man sich erstmal das passende Datum und Uhrzeit aussuchen. Und kann sich dort für eine Vorstellung reservieren. Natürlich jetzt mit Corona muss man entsprechende Daten hinterlegen und kriegt dann im Prinzip eine Reservierungsbestätigung und kann dann zur Show kommen. Man sollte natürlich entweder geimpft sein, man sollte entweder genesen sein oder getestet. Mhm. Und leider ist es momentan so, dass während dem gesamten Aufenthalt im Planetarium halt Maskenpflicht ist.
Mhm. Okay.
Und wir haben, glaube ich, momentan ungefähr 50% Plätze, die wir belegen dürfen. Das heißt, 30 bis 35 Besuche in der Kuppel.
Oh ja. Ihr sucht ja auch Leute, die noch aktiv mitmachen, euch unterstützen, also im Verein selber als Autoren, als Techniker irgendwie mitmachen wollen. Also anders gefragt, wenn jemand zuhört und sagt, dann will ich mitmachen, einfach bei euch melden oder sucht ihr Leute? Könnt ihr brauchen?
Wir können immer Mitglieder brauchen.
Ja. Vielleicht melden sich so viele, dass wir endlich unser zweites Produktionsteam bekommen.
Ja, vielleicht wird das ja was. Ja.
Ja, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite und uns einfach eine Nachricht schreiben.
Mhm. Perfekt, super, alles klar. Also wenn jetzt Leute sich bei euch melden, dann haben sie wahrscheinlich unsere Radiosendung gehört. Und leider ist unsere Sendung auch schon wieder am Ende. Wir haben 16, 59, 20 Sekunden, sofern wir sind durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da gewesen seid und eine Stunde spannend über eure Produktion im Planetarium Laubheim ihr uns erzählt habt. Und dann kommen wir alle irgendwann den nächsten Mal wieder besuchen. Aber für heute müssen wir raus. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal. Mein Name ist Michael Trost. Ihr sagt nochmal ganz kurz euren Namen, wer ihr wart.
Michael Bischoff und ich bedanke mich, dass wir da sein durften.
Steven Rohrsch und ich freue mich auf neue Besuche bei uns in Laubheim.
Wir sagen vielen Dank. Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.